darf heute kurbeln.
Willkommen bei SEO-Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronenberg.
Folge Nummer 11. Ja, heute haben wir uns endlich die Zeit genommen, die nächste Folge zu machen. Ja. Nachdem das ja so ein bisschen holprig gestartet war hier bei uns und wir viel um die Ohren hatten, hatten wir es jetzt ein paar Wochen lang nicht geschafft. Mhm. Aber jetzt gibt es die Folge 11.
Genau, und heute wollen wir uns mal anschauen, wie Google-Nutzer eigentlich die Treffer auswählen.
Genau, also was für Auswahlentscheidungsprozesse gibt es da und was bedeutet das dann eigentlich auch für meine SEO-Strategie und für meine SEO-Taktik? Weil ich glaube, es ist ein großer Fehler, das alles in einen Topf zu schmeißen und sagen, Nutzer wählen einen Treffer aus. Es gibt da schon verschiedene Grundsituationen, in denen sich die Nutzer befinden bei verschiedenen Keywords und daraus lässt sich einiges ableiten.
Ja, du wolltest das so ein bisschen systematisieren, ne?
Genau. Es gibt da schon eigentlich fertige Modelle aus der BWL. Ja. Also da wurde schon wahnsinnig viel drüber geschrieben im ganzen Bereich so der Kaufentscheidung, heißt die Disziplin dann letztendlich in der BWL. Und wir wollten heute einfach mal versuchen, ob sich das nicht auf den SEO-Bereich einfach übertragen lässt und was das eigentlich bedeutet und das einfach mal durchspielen, weil wir das Gefühl haben, dass das so viele lose Enden im SEO-Bereich dann doch zusammenbringt, so ein bisschen der Missing Link ist für manche Sachen. Und auch dieser Bereich zwischen SEO und Marketing, der so ein bisschen verschwimmt und man sagt so teilweise, ist das noch SEO oder genau, ist das also nicht schon
die
Marketing?
Frage stellen sich ja viele,
genau.
Ne?
Und ich glaube, da so eine Brücke auch baut und zum wesentlich mehr Verständnis führen kann. Und ja, deswegen schauen wir uns mal an, was es denn da eigentlich so für Theorien gibt, wie Nutzer Entscheidungen treffen, gesagt, abhängig vom Keyword. Und
vielleicht gehen wir erstmal dieses Modell, was du da vorbereitet hattest, zu den Kaufentscheidungen.
Also es gibt klassischerweise vier Arten von Kaufentscheidungen. Und da gucken wir mal, ob wir die nicht auf den SEO-Bereich übertragen können. Und die vier sind also zum einen die impulsive Kaufentscheidung, dann die habitualisierte Kaufentscheidung, die limitierte Kaufentscheidung oder vereinfachte Kaufentscheidung, sagt man auch, und die extensive Kaufentscheidung. Mhm. Und die vier wollen wir mal durchgehen und praktisch übersetzen auf den SEO-Bereich. Die unterscheiden sich hauptsächlich in drei Dimensionen, Kriterien, wie man die abgrenzen kann. Das ist einmal das empfundene Risiko, also hat das für mich irgendeine größere Auswirkung, wenn ich mich jetzt für Treffer A oder Treffer B entscheiden würde. Dann die Häufigkeit, wie häufig führe ich zum Beispiel irgendwie Suchen durch? Also es gibt ja Suchen, die führe ich vielleicht nur einmal in meinem Leben durch. Andere Suchen vielleicht relativ regelmäßig, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hotel für Geschäftsreisen buche, das mache ich schon häufiger. Bis hin zu Suchanfragen, die ich vielleicht fast täglich mache. Irgendwie, es gibt Menschen, die bei Google nach dem Wetter suchen und nicht irgendwie im Handy mit einer App. Oder Leute, die irgendwie vielleicht sich ihr Tageshoroskop jeden Tag irgendwie holen. Was auch immer. Also es gibt da sehr unterschiedliche Häufigkeiten, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche sucht. Und mit zunehmender Häufigkeit man halt auch zunehmende Marktkenntnis hat und eine Vertrautheit mit den Treffern, die da angeboten werden. Und das dritte sind halt die externen Anreize, dass ich durch irgendwas getriggert werde und was mache mit, was vorher eigentlich überhaupt nicht geplant war. Genau. Wollen wir da mal mit dem ersten anfangen? Der impulsiven Kaufentscheidung?
Genau, also die impulsive Kaufentscheidung ist gekennzeichnet durch ein geringes Risiko.
Genau.
Und auch durch eine geringe Häufigkeit, dass man das nicht häufig aufsucht und vor allem aber gekennzeichnet eben durch externe Anreize.
Genau, also ich deswegen impulsiv, ich mache was als Reaktion praktisch auf einen Anreiz. Und ja, bei Google, wenn wir es mal übersetzen, wo trifft man sowas?
Ja, am ehesten würde ich sagen bei Discover.
wäre so, glaube ich, auch das Paradebeispiel. Ja. Also man hat gar nicht danach gesucht nach dem Thema. Genau. Ich möchte irgendwas suchen und sehe auf einmal bei Discover, keine Ahnung, Boris Becker ist gerade im Gefängnis oder mein Lieblingsfußballclub hat so gespielt oder das ist ein tolles Chefkochrezept oder der Stern hat irgendwie was weiß ich, was für eine Schlagzeile. Da ist es natürlich wichtig, um da erfolgreich zu sein bei solchen Sachen, vor allen Dingen, dass du klickstarke Titel, Bilder, Themen hast.
Genau. Dass halt der Anreiz ausreichend stark ist, dass der User auch drauf klickt.
Genau, also das ist eine sehr, sehr einfache, ich trigger den an und der reagiert, der Nutzer, aber
Reiz und Reaktion.
Genau, das waren die Worte, die ich gesucht habe. Perfekt, Reiz und Reaktion. Und da muss der Reiz halt passen, da darf man nicht irgendwie langweilige Überschriften schreiben. Mhm. Das ist so dieser Bereich der impulsiven Entscheidung, der nicht zu unterschätzen ist. Also ich war jetzt Anfang des Jahres, übrigens hervorragender Vortrag von Jens Voldrath auf der SMX über Google Discover und Google News. Hat mich ein bisschen angefixt mit dem Thema, möchte mich echt tiefer einarbeiten, habe bisher keine praktische Erfahrung damit. Aber habe das jetzt auch nochmal bestätigt bekommen von ein paar Verlagen, die ja durchaus 50, 60, 70% des organischen Traffics über Google Discover kriegen. Ja. Also das ist ein mega, mega Riesenthema. Ne?
Dennoch gibt es da immer noch so ein gewisses Unzuverlässigkeitsausmaß.
Ja, aber also
man kann sich nicht rein darauf verlassen.
Man sieht, dieser impulsive Markt dort
zeigt ist durchaus
riesengroß. Also das ist ein super spannendes Themengebiet. Mhm. Aber kommen wir dann in etwas ruhigere Fahrwasser zu den habitualisierten Auswahlentscheidungen. Also habitualisiert im Sinne von gewohnheitsmäßig, Routine praktisch.
Ja, was dann halt impliziert, dass man das häufig aufsucht.
Genau, also das sind halt Keywords, die von einzelnen Nutzern relativ häufig immer wieder gesucht werden. Mhm. Vielleicht in kleinen Variationen, also schönes Beispiel finde ich Wetter. Mhm. Wie gesagt, es gibt sicherlich Menschen, die halt mehrmals pro Woche nach dem Wetter in ihrer Stadt suchen. Oder vielleicht, wenn sie auf Geschäftsreise oder so gehen, dann halt nach dem Wetter mal in einer anderen Stadt.
Ja, und dafür nicht die App benutzen, sondern das tatsächlich auch bei Google machen.
Oder beides nutzen. Und also mir selbst geht es so, wenn mein Handy mal irgendwie gerade geladen werden muss oder das hängt im Flur in der Jackentasche rum.
Dann bewegst du dich nicht bis in
den Nein, dafür laufe ich jetzt nicht durch die halbe Wohnung, um nach dem Wetter zu gucken. Also wahrscheinlich würde ich eher einen Home Assistant fragen, aber manchmal Google. Ich könnte gar nicht sagen, warum ich das manchmal Google und manchmal nicht. Keine Ahnung.
Vielleicht, weil du nach den Niederschlägen suchst oder weil du die Karte so schön findest bei Google.
Also ich suche das, obwohl ich Apps habe, viele. Also so den Regen schaue ich mir, Regenvorschau in Apps an, weil ich finde, ich kenne keine Website, die das so toll löst, wie so Apps wie Regen oder Drops. Ja, genau. Die das wirklich fantastisch machen. Aber so die 14-Tage-Vorschau, die schaue ich mir dann eher komischerweise am Computer an.
Ah, okay.
Und tippe dann aber trotzdem wirklich bei Google ein Wetterbon.
Okay.
Und das ist dann eben dieses Habitualisierte. Ich klicke da immer auf die gleiche Website. Das ist bei mir wetter.com. RTL möge es mir verzeihen, weil das ist eine Pro7-Seite. Die das aber einfach gut machen. und das ist aber eben so dieses Typische bei habitualisierten Klickentscheidungen praktisch. Du denkst da gar nicht mehr drüber nach, dass es dir praktisch
schon. Wie automatisiert, eben wie habitualisiert, ne?
Das ist fast schon eine navigationale Suche.
Ja.
Also ich könnte auch wetter.com eingeben oder wetter.com Bonn, was aber länger zu tippen ist als nur Wetter. Bonn und deswegen tippe ich nur ein Wetterbonn. Ja.
Also die Routine hat sich schon eingespielt bei dir, deswegen habitualisierte.
Und das sieht man, glaube ich, in mehreren Bereichen. Das wäre zum Beispiel auch, wenn man jetzt häufiger Bahntickets kauft. Das muss man oder Fahrplanauskunft irgendwie haben möchte. Das machst du dann vielleicht relativ häufig, vielleicht gerade wenn du irgendwie Pendler bist oder viel ja, halt auf Reisen bist.
Ja, nicht, da kennst du ja die Verbindung.
Ja, aber vielleicht auch, weiß auch nicht genau, vielleicht wann genau der nächste Zug fährt. Also ob wenn du jetzt irgendwie noch die E-Mail beantwortest, kriegst du einen Zug noch oder nicht. Keine Ahnung. Mhm. Wie auch immer. Mhm. Oder viel halt auf Geschäftsreisen bist oder so. Es kann ja auch sein, dass es da Seiten gibt, bei denen du sagst, die finde ich sogar besser als die Deutsche Bahn, weil die irgendwie das tolle aufbereiten mhm. Oder du halt irgendwie an den Regionalzügen interessiert bist und dann eher die Seite von Stadtwerken Bonn wahrscheinlich nicht, aber also irgendwelche Seiten, die viel Mehrwert bieten, da aufsuchst, also gerade in diesem Verkehrsbereich gibt es auch viele Innovationen oder irgendwie noch hoppen willst du vom E-Scooter auf die Bahn mhm. zum Carsharing-Auto oder was weiß ich was, aber wo du irgendwie so mit der Zeit, weil du es häufig machst, da irgend so einen Favoriten identifiziert hast mhm. und den klickst du an. Und ja, das Spannende ist, dass wenn du natürlich diesen Status einmal erreicht hast, ja. Dann ja, für die anderen Treffer für die Nutzer eigentlich gar nicht mehr in Frage kommen.
Die blenden die praktisch aus.
Genau.
Also weil sie eben die Suche mit dieser Erwartungshaltung, dass sie diesen Treffer haben ja. wollen. Der halt eingepreist ist sozusagen in diese habitualisierte Suche oder Entscheidung, weil die nur den wollen, weil die den regelrecht aufsuchen,
genau,
diesen Treffer.
Bist da schwer angreifbar. Mhm. Da musst du natürlich erstmal hinkommen, was glaube ich viel, also A, mit der Marke zusammenhängt, ja. und aber eben auch mit der Produkterfahrung. Also die muss halt ziemlich reibungslos und gut funktionieren.
Genau, angenommen, dein Service fällt irgendwie aus, die Seite ist nicht erreichbar ja. oder ändert sich irgendwie zu Ungunst, also in einer Art und Weise, die der Nutzer eben nicht annimmt, dann ist der nächste Treffer ja nur einen Klick entfernt.
Ja, aber als Nutzer habe ich oft nicht Lust, irgendwie praktisch mich in eine andere Seite einzuarbeiten. Mhm. Also bleiben wir bei Wetterseiten so als Beispiel irgendwie. Bei der einen Wetterseite habe ich dann verstanden, was die Symbole bedeuten, dass die, wo die irgendwie die 7 Tage, 14 Tage Vorschau haben, wo der Regenradar zu finden ist. Bei einer anderen Seite müsste ich mich da erstmal wieder orientieren, irgendwie, wo ist denn da was und was haben die denn da, wie vertrauenswürdig ist das? Ja. Also
ich glaube, dass der Punkt wichtiger ist, Entschuldigung, ja. Als die Symbole, weil ja. die sind, glaube ich, ziemlich übertragbar jetzt. Also die Sonne bedeutet immer die Sonne.
Ich hatte lustigerweise schon mehrere Wetteranbieter in meinen SEO-Seminaren.
Ja.
Und einer hat mir mal erzählt, die selbst haben intern da große Diskussionen drüber, dass deren Bedeckt-Symbole, also heute ist es bedeckt,
ja.
sehen bei denen wesentlich düsterer aus als bei anderen Anbietern. Also das sieht immer so nach schlechtem Wetter aus.
Ja.
Das sieht eher Wolk bis regnerisch so aus.
Ja.
Und bei anderen ist das eher so Sonne-Wolke, dass man denkt so, ach ja, geht ja. Mhm. Da hatten wir noch eine ganze Zeit in einem Seminar drüber geredet, irgendwie, inwieweit das nachteilig ist. Also ich persönlich würde mir dann emotional, glaube ich, eher eine Seite wünschen, die das so ein bisschen freundlicher darstellt.
Ja, natürlich. Ja? Also Menschen funktionieren ja so, dass in der positiven Stimmung auch eher man Zuwendung ja. und Vertrauen und Bindung erzeugt.
Genau, aber eben durch solche unterschiedlichen Darstellungen müsste ich mich da neu eingrooven auf so eine Seite, mhm. weißt du?
Ja, ja.
Hast du irgendeine favorisierte Wetterseite?
Nein, ich benutze die App tatsächlich.
Ausschließlich?
Und ich gucke auch aus dem Fenster, falls es hier das lokale Wetter
hat. Ja, aber da kannst du nicht irgendwie 12 Stunden in die Zukunft schauen. Nein,
noch nicht, wer weiß.
Genau, das sind die habitualisierten Klickentscheidungen. Wie gesagt, da gelten, glaube ich, so gewisse SEO-Regeln nicht unbedingt, weil die Leute dann oft einen Favoriten einfach haben, den standardmäßig auswählen.
Ja. Aber es ist natürlich absolut wünschenswert, in diese Position zu kommen und die zu halten.
Genau, also aber das ist dann
das,
eben
das, was man gerne hätte.
Sehr viel Marketing. Also nur mit der Werkzeugkiste eines SEOs es ist schwer, halt dahin zu kommen und diese regelmäßigen Nutzersignale zu generieren. Also da musst du halt irgendwie dann halt auch das passende Produkt zu haben und die passende Marke. Mhm. Und erst in der Kombination zusammen funktioniert das dann richtig gut. Aber müsste man mal näher statistisch untersuchen, die SERPs vielleicht auch ein bisschen mehr in Stein gemeißelt. Mhm. weil die Leute die Präferenzen sich dann so schnell im Zeitablauf nicht ändern werden. Und die Nutzersignale da relativ konstant sind.
Ja.
Und davon zu unterscheiden, ist dann halt die nächste Gruppe. Das sind dann die limitierten Entscheidungen, Auswahlentscheidungen.
Die sind etwas weniger häufig, aber da gibt es schon ein Set an Marken oder Präferenzen,
genau,
die bereits bekannt sind im Prinzip.
Genau, also da ist man nicht so ganz festgelegt auf einen Anbieter. Es kommt praktisch ein Set von Anbietern in Frage. Und also da spricht man auch von dem Evoked-Set. Lässt sich schwer übersetzen, wenn dieses Evoked, also das ist praktisch auf...
Heißt das nicht Berücksichtigungsfeld oder sowas ähnliches?
Ist ja, das also das so praktisch Sachen aus Erinnerungen, auf die du zurückgreifen kannst. Ich weiß jetzt gar nicht das exakte Wort übersetzt, aber praktisch Erfahrungsschatz wär, glaube ich, eine gute Übersetzung. Dass du da auf ein Set von Anbietern zugreifen kannst. Also man unterscheidet im Prinzip zwischen Anbietern oder Marken, erst man die überhaupt kennt. Also kennt man die oder kennt man die nicht von allen Treffern. Und bei denen, die man dann kennt, unterscheidet man zwischen denen, die man akzeptiert und denen, die man eben nicht akzeptiert oder neutral gegenüber eingestellt ist. Und entscheidet sich dann halt für einer der Angebote, die sowohl bekannt sind als auch akzeptiert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, lass uns das mal ein Beispiel irgendwie erklären. Im Offline-Bereich, ganz klassisches Beispiel ist, wenn du Fernsehprogramme durchschaltest, also damals in diesem linearen Fernsehen.
Was ist denn das Fernsehen?
Aber linear auch noch, also ja, also in diesem normalen Fernsehen und du hast deine Fernbedienung, da ist auch ein Schalter, Programm hoch, Programm runter. Und es ist jetzt nicht so, heute gibt es ja inzwischen hunderte Fernsehprogramme, vor ein paar Jahrzehnten waren es dann vielleicht irgendwie 20, 30 Programme. Aber auch da hast du halt nicht von 1 bis 30, also so bei diesem Seppen, also sagen wir mal, du sitzt abends und guckst Fernsehen, hast dich noch nicht entschieden, was gucke ich denn, und selbst mal so durch die Kanäle, dann gehst du nicht bis Kanal 30 hoch und wieder zurück, sondern irgendwie spätestens bei Nummer 10 machst du einen Stopp und gehst dann wieder zurück und guckst dir dann nochmal durch. Das ist dann praktisch so dein Evoked-Set an Fernsehsendern. Das sind so die Hauptsender und die ganzen Spartensender, die guckst du dann eigentlich schon nicht mehr an oder berücksichtigst du nicht mehr bei der Auswahl.
Genau, und man hat auch die Fernbedienung so programmiert, dass das Evoked-Set halt vorne,
genau,
ist,
das, von das sind dann auch so die,
dass
die ersten
Kanäle entsprechend belegt sind.
Genau. Und so ist das eben auch, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Auto kauft, und dann würde man auch sagen, ich kenne jetzt vielleicht irgendwie 10 oder 20 Automarken, aber davon 5 finde ich irgendwie gut und zwischen denen wähle ich dann vielleicht irgendwie aus. Und also die kommen so in die nähere Auswahl. Oder wenn ich mir jetzt irgendwie Cerealien kaufe, Frühstückscerealien. Dann sind da vielleicht auch irgendwie so 4, 5 bekannte Marken dabei. Also so ein Evoked-Set besteht normalerweise so aus 1 bis 7 Marken. Und also wenn es 1 ist, dann ist es eigentlich schon sehr Extremfall, was dann schon wieder dieses habitualisierte Kaufverhalten ist. So die Zahnpasta, ich kaufe immer die gleiche. Wenn ich aber auch mal hin und wieder so ein bisschen zwischen den Anbietern wechsle, dann ist es eher diese limitierte Kaufentscheidung. Und das ist eben die Frage, gibt es das nicht auch im Suchverhalten? Und ich bin der festen Meinung, dass es so ist, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein Hotel buchen willst, dann gibt es da wahrscheinlich so ein paar Plattformen wie Booking.com und keine Ahnung, TripAdvisor oder vielleicht irgendwie einen Ferienhausanbieter noch oder so, zwischen dem man dann auswählt. Ich betrachte nicht ernsthaft alle 10 Treffer, die Google mir da anbietet. Also ich komme dann ziemlich schnell auf einen von mir favorisierten Anbieter, dass ich denke, irgendwie da habe ich schon 5-mal irgendwie ein Hotel gebucht über den und das hat immer gut geklappt. Auch wenn ich ein Problem hatte oder so, dass vielleicht irgendwie die Bestpreisgarantie oder Stornieren hat funktioniert, dann bleibe ich vielleicht bei dem. Und guck mir jetzt nicht ernsthaft alle Treffer an. Und das bedeutet aber eben auch für Leute, die nicht in diesem Evoked-Set sind, dass es auch total schwer ist, in diese Serps reinzukommen.
Ja, wenn das Mengengerüst der Leute, die halt das ausblenden, ausreichend groß ist, weil genau. Die keine Klicks harvesten.
Du Google testet dich dann in den Top Ten, aber du wirst einmal nicht angeklickt.
Mhm. Genau, dann bist du wieder raus.
Ja. Ich würde ja auch behaupten, jetzt zum Beispiel im Rezeptebereich, dass es auch überwiegend habitualisierte oder limitierte Klickentscheidungen, Auswahlentscheidungen sind. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß das Risiko wahrgenommen wird. Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass, also hat man irgendwie 3, 4, 5 Plattformen, bei denen man sagt, da weiß ich, die Rezepte funktionieren bei denen und die haben ganz gute Sachen. Und wenn ich jetzt nach keine Ahnung, Lasagne suche und sehe, da ist irgendwie von Anbieter A, B oder C ein Rezept, die ich akzeptiere, dann suche ich mal zwischen den dreien irgendwie aus, vielleicht was jetzt gerade irgendwie am leckersten aussieht oder so. Aber werd da unwahrscheinlich auf einen völlig Unbekannten klicken. Auch da ist es dann schwer für wie gesagt, Seiten reinzukommen, die nicht in diesen Evoke-Sets drin sind. Und das ist viel Marketing. Und das meinst du mit Brücke zum Marketing. Mhm. Das muss man verstehen, dass das dann wirklich so eine ganzheitliche Aufgabe ist, dass man zusammen mit dem Marketing als SEO dort eine Strategie entwickelt, dort in diese Bereiche reinzukommen, in diese Evoke-Sets reinzukommen und dann auch gut zu ranken. Aber das wird man, glaube ich, nicht rein nur aus SEO-Mitteln schaffen.
Also mit diesem quasi technischen Verständnis von SEO.
Genau. Also was allgemein immer so dargestellt wird, dass es theoretisch überall möglich ist, außer vielleicht für Brands, da zu ranken, ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Mhm. Also wenn du irgendwie habitualisierte oder viel limitierte Auswahlentscheidungen hast, brauchst du die Brand. Und Google hat ja auch gesagt, Brands sind die Lösung. Mhm. Und das betrifft, glaube ich, viele Bereiche dort. Mhm. Ja, und dann haben wir noch den vierten Bereich. Das sind dann die extensiven Kaufentscheidungen. Was sind da die Kennzeichen?
Da ist halt das Risiko hoch,
ja.
Und das Aufsuchen selten. Also die Häufigkeit ist gering.
Genau, also Keywords, die selten gesucht werden und ja, wo es schon dir irgendwie auch sehr wichtig ist, dass du da irgendwie den richtigen Treffer findest oder die richtige Lösung findest, die sich hinter dem Treffer irgendwie verbirgt. Ja. Also für mich Paradebeispiel wäre so Kauf des ersten Kinderwagens. Mhm. Also das ist eine Sache aus eigener Erfahrung. Mhm. Damit kann man sich eine Woche lang beschäftigen.
Länger.
Oder länger. Da kauft man auch gern mal Testberichte irgendwie. Mhm. Und ich glaube.
Ich dachte gerade so an das dritte, vierte, fünfte Kind. Da wird es dann zur limitierten Kaufentscheidung.
Genau, und das ist genau der Unterschied. Also beim zweiten, dritten, vierten Kind irgendwann bist du wahrscheinlich dann so, dass du sagst, ich kenne mich da jetzt ein bisschen besser auf und das ist auch nicht aus und ich bin nicht, das ist nicht der erste Kinderwagen, den ich jetzt kaufe. Dann kommst du schon zu limitierten Kaufentscheidungen im Evoke-Set. Ja. Beim ersten Mal guckst du dir im Prinzip noch ganz viele Angebote an und vergleichst die miteinander. Du willst halt wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis kriegen. Und
ja, nicht nur das.
Ja, das ist das, wo man sich dann, glaube ich, die Suchtreffer auch sehr genau anschaut. Mhm. Und die wirklich mal durchliest. Und ich unterstelle mal wahrscheinlich auch mehrere Treffer in den Top 10 anklickst.
Ja.
Da macht es dann vielleicht auch gar nicht so einen großen Unterschied, ob du auf Platz 1 oder 2 rankst, weil die Leute die ersten 3 Treffer sich mindestens alle anschauen. Also da werden die Unterschiede, CTR-Unterschiede wahrscheinlich deutlich geringer sein als bei anderen Suchanfragen. Ich kenne auch Zahlen von so ein paar Beispielen, wo das wirklich dann irgendwie nur 1-2 Prozentpunkte vielleicht Unterschied ausmacht.
Außerhalb des Rezeptebereichs?
Ja, ja. Genau. Also wo es wirklich extensive Kaufentscheidungen, also Rezepte würde ich sagen, sind jetzt keine extensive Kaufentscheidung. Also ich glaube schon, dass das empfundene Risiko bei Rezepten relativ hoch ist, weil wenn du kaufst Sachen ein, stehst da vielleicht eine Stunde und kochst und hast vielleicht sogar noch Gäste eingeladen und das soll dann nicht schief gehen. Also das ist schon, du willst da schon auf Nummer sicher gehen bei so einem Rezept.
Also Moment, sind jetzt Rezepte, also würdest du die unter Umständen auch bei den extensiven
unterbringen? Ich würde sagen, dass,
weil du jetzt gerade von einem hohen Risiko sprichst.
Aber das ist eben, also weil du Rezepte halt dann doch relativ häufig machst. Mhm. Also manche täglich, manche Leute irgendwie vielleicht einmal die Woche, zumindest vielleicht irgendwie ein, zwei im Jahr, Ostern oder Weihnachten, dass du irgendwie was kochst. Das ist schon eine größere Häufigkeit als jetzt Kinderwagen kaufen.
Fürs erste Kind.
Ja. Mhm. Also theoretisch könntest du natürlich jedes Jahr einen Kinderwagen kaufen, aber dann benutzt du wahrscheinlich einen Kinderwagen vom Vorkind.
Wahrscheinlich.
Ja, aber also, da verlieren wir uns gerade auch.
Genau, also das muss ich sagen. Aber wenn du jetzt davon sprichst, dass das mit der Entscheidung für ein Rezept ein hohes Risiko verbunden sein kann,
ja.
Dann würde das ja für so eine extensive Entscheidung eigentlich sprechen.
Eben nicht durch die Häufigkeit. Also Leute, die ein großer Teil der Leute, die Rezepte nutzen, machen das dann halt auch relativ regelmäßig. Mhm. Und die extensiven Kaufentscheidungen sind dann eher Sachen, die sehr selten passieren.
Also spezielle Rezepte oder spezielle Anlässe?
Nein, also das sind dann, also Rezepte würde ich dann rauslassen. Also für mich sind Rezepte keine extensive Kaufentscheidung. Okay. Sondern immer limitiert oder habitualisiert. Mhm. Also nicht immer, aber zum großen Teil. Extensive Kaufentscheidung ist für mich ja im Prinzip so der ganze Your Money, Your Life Bereich.
Gesundheitsbereich.
Genau, sehr wichtig und oft halt, dass man da keine große Erfahrung drin hat. Mhm. Oder zumindest sich nicht up to date fühlt. Also sagen wir mal, wir müssten jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Kühlschrank kaufen. Mhm. Das machst du ja normalerweise auch nur so alle
Jubeljahre mal, ja.
8 bis 10 Jahre oder wie lange so ein Kühlschrank hält. Und dann kann sich ja viel getan haben in der Zeit. Mhm. Und ich glaube, da würde man nicht auf Vollvertrauen auf sein Wissen. Da würdest du wahrscheinlich schon, die Übergänge sind fließend. Vielleicht sagst du auch, für mich kommen irgendwie die 3 Anbieter in Frage und ich gucke mir die Angebote von denen an, dann ist es eine limitierte Kaufentscheidung. Mhm. Oder du bist total open-minded und sagst, die Marke ist mir da eigentlich ziemlich egal, ich will einfach nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genau, und welche Innovationen gibt es denn am Markt?
Genau.
Was passt am besten?
Können die irgendwas, was die vor 10 Jahren nicht konnten und solche Geschichten. Und das ist eben dann so dieser ganze Bereich, wo man im SEO dann bei den extensiven Entscheidungen dieses ganze Eat-Thema und diese Auswahlentscheidungen sind ja definiert dadurch, dass die Nutzer ein relativ hohes Risiko empfinden. Und das ist dann auch so mit die erste Aufgabe, diesen Leuten als SEO dieses Risiko zu nehmen, ja. Vertrauen zu schaffen. Mhm. Das kannst du natürlich schon so ein bisschen im Snippet, aber natürlich dann besonders auf der Zielseite, ja. Da gerade unser Liebling, diese Micro-Contents,
ja.
Also dass du da so Sachen platzierst, irgendwie wie irgendwelche Siegel, irgendwie so Aussagen wie 30 Tage Umtauschrecht, kostenloser Rückversand,
Testimonials,
bekannt aus diesen Medien. Mhm. Gern auch, falls es irgendwie Ratgeberartikel sind, zum Beispiel Foto des Autoren, Name des Autoren. Wann wurde das veröffentlicht? Ist das aktuell, die Info? Ich will ja nicht den Kühlschranktest von vor 10 Jahren lesen, sondern den von diesem Jahr.
Aber auch die Anmutung der Seite, ist es aufgeräumt? Ist das ordentlich? Ist das Layout bündig?
Ist das seriös? Ist das aktuell? Okay,
genau.
Das ist so dieses Spielfeld. Also da ist es meiner Meinung nach besonders wichtig, also dass du halt nicht nur den ersten Klick in den Google-Serps kriegst, sondern dass du auch den letzten Klick kriegst. Also dass die Leute sagen,
das sollte das Ziel sein.
Hier habe ich gefunden, was ich gesucht habe und hier bin ich geblieben. Mhm. Und Google so, also dass es eben kein Shortclick ist, dass Google sieht, aha, da sind die Leute letztendlich gelandet. Ja. Das ist dann das positive Ranking-Signal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so im SEO-Bereich meistens so getan wird, als hätte man nur extensive Kauf- oder Klickentscheidungen oder Auswahlentscheidungen. Also dass so wirklich alles betrachtet wird und man sich die verschiedenen Treffer durchliest und dann irgendwie relativ rational auswählt. Aber wie gesagt, ich glaube, in vielen Fällen ist das dann deutlich limitierter. Also, dass du dann eben sehr stark auf vertraute Marken zurückgreifst, bis hin zu Automatismen, die irgendwie so habitualisiert sind. Ja. Und je nachdem, was es ist, also meiner Meinung nach wäre es wichtig, so einen zusätzlichen Layer über die Keyword-Analyse zu legen. Also was in den letzten Jahren ja schon üblich geworden ist, ist, dass man so nach der Suchintention unterscheidet.
Mhm. Also du meinst dieses No?
I want to go, I want to buy, I want to do. Mhm. Dass man sagt, je nach Suchintention muss ich da vielleicht eine Shop-Seite anbieten oder eine Ratgeberseite oder was weiß ich. Aber ich glaube, so als zusätzlichen Layer müsste man reinbringen, was ist denn das für eine Art von Auswahlentscheidung?
Ja.
Ist die impulsiv, ist die habitualisiert, ist die limitiert, ist die extensiv?
Ja.
Um dann zu entscheiden, wie ich da überhaupt eine Chance habe, in die Top 10 zu kommen. Also muss ich da eher sehr clicky die Snippets generieren, wenn das zum Beispiel impulsive Klickentscheidungen sind. Oder muss ich da mega stark an meiner Marke arbeiten, um irgendwie habitualisiert oder limitiert da in dieses Evoke-Set zu kommen? Oder muss ich irgendwie sehr, sehr sachlich und erschöpfend die Sachen formulieren bei extensiven Auswahlentscheidungen?
Ja, Ich habe nicht ganz so den Eindruck, dass das so gar nicht vorkommt oder dass das unter den Tisch fallen gelassen wird,
ja.
Weil wenn du analysierst, in welchem Themenfeld oder in welchem Target oder für welches Target du gerade zu arbeiten versuchst, dann gehst du ja in die SERP rein für gewöhnlich und guckst dir an, was dich da so tut.
Ja.
Das heißt, und über diese Schiene, was hat denn Google bislang ausgemändelt für den Nutzer?
Ja.
Das heißt, wofür hat sich der Nutzer schon entschieden? Das gibt ja auch Hinweise auf diese Kriterien, aber eben nicht systematisch, sondern es läuft praktisch in der Wettbewerbsbetrachtung so mit.
Genau das meine ich, als du am Anfang sagst, dass es so diese losen Enden zusammenbringt. Mhm. Also ich glaube, es wird schon gemacht.
Mhm.
So über die Wettbewerbsbeobachtung und Try and Error irgendwie hat sich das so teilweise auch schon so eingemändelt, aber man weiß eigentlich gar nicht warum.
Genau, über die CTR-Optimierung beispielsweise.
Ja.
Also, ne? wenn man das genau anzugehen versucht.
Also man hat gar nicht das Modell dahinter, was es eigentlich erklärt, warum das so ist.
Genau.
Und es ist, glaube ich, wesentlich besser und produktiver, wenn du dieses Modell hast und dir im Voraus da schon überlegst.
Das Einordnen fällt dir dann wahrscheinlich
etwas leichter. Beziehungsweise du kannst dann vielleicht Moves machen, die dein Wettbewerber eben noch nicht gemacht hat. Und weil es noch keiner gemacht hat, hat es noch keiner richtig gemacht. Also, dass man so im Prinzip das Nicht-Optimale ständig kopiert, anstatt dass einer mal auf die Idee kommt, ich mache es jetzt mal wirklich optimal.
Ja.
So ein lokales Optimum sich einstellt, aber nicht das richtige, totale. Genau. Ja, das sind so die vier zur Übersicht. Wir haben das jetzt auch noch, ich glaube, jeden Ast da komplett durchgedacht und ausformuliert. Aber es wäre, glaube ich, wünschenswert, wie gesagt, diesen Betrachtungswinkel einfach mit den ganzen Analysen zu werfen und nicht so alle Keywords in einen Topf zu werfen, zu tun, als wäre das immer die gleiche Art von Auswahlentscheidung.
Ja.
Das hängt dann halt schon von diesen drei Faktoren, Risiko, Häufigkeit und externe Anreize, komplett ab, wie die Nutzer denn jetzt einen Suchtreffer bei Google auswählen.
Was ich mich gerade eben gefragt habe, ist, wenn ich jetzt mein Evoke-Set habe und das Evoke-Set besteht aus 7, ich habe eine 10er SERP und noch Anzeigen oben drüber, ich habe meine 10er SERP und da ist aber die sind von 1 bis 7 und an Platz 8, ich scanne das, an Platz 8 ist aber jemand, der hat so ein, der formuliert einen externen Anreiz in einer sehr interessanten Art und Weise. Das wäre doch eine Stelle, wo ich aus meinem Evoke-Set rausbrechen würde und wo ich dann praktischen, oder wo ich als Wettbewerbsteilnehmer dann Fuß in der Tür hab.
Genau, also so könnte man praktisch ein Keyword, was eigentlich so eine limitierte Suche ist, praktisch sprengen oder knacken, indem man daraus eine impulsive Entscheidung, Auswahlentscheidung macht, weil du da irgendwie einen Anreiz in deinem Snippet einbaust. Ja. Also von mir aus irgendwie sowas, heute 30% Rabatt. Das könnte sein, dass man sagt, pfeif auf meine bekannten Marken, ich will mir diesen Rabatt sichern.
Genau, das klingt jetzt interessant, da klicke ich mal drauf.
Genau. Ja. So könnte man das sprengen. Aber dafür muss einem das halt bewusst sein, dass es praktisch so ein, also du hast eigentlich nur zwei Wege da, erfolgreich zu sein. Also entweder kommst du in diese Evoke-Sets rein, das ist dann der Marketingweg praktisch, mit allen Instrumenten aus dem Marketing-Baukasten, die einem da zur Verfügung stehen. Also es kann irgendwie Preis, Produkt, Image, Werbung, Vertrieb, diese ganzen Geschichten sein. Bei Websites sicherlich viel dann eben auch das Produkt, dass die Website einfach da eine sehr, sehr, sehr gute Antwort ist. Aber das wird auch natürlich ein bisschen Zeit dauern. Das Zweite ist halt für den Nutzer durch einen Anreiz auf einmal zur impulsiven Auswahlentscheidung zu machen.
Ja.
Was dann aber wahrscheinlich vielleicht einfacher über AdWords gelingt. Also dass du dich dann noch praktisch auch noch optisch darüber setzt.
Ja.
Und dann noch irgendwie so ein Anreiz hast, heute günstiger oder irgendwie am Gewinnspiel teilnehmen, was es da auch immer so gibt. Was natürlich der smarteste Move, finde ich, ist wenn du irgendeine Innovation hättest, also dass du sagst, ich definiere fast einen neuen Markt.
Ja.
Also ich habe eine Funktion, die hat kein anderer. Und das war natürlich so ein sehr guter Weg, finde ich, ins Evoke-Set reinzukommen oder Neues zu bilden.
Ja, aber jetzt hast du gleich zwei Stellen genannt, also das Vorkommen in den Anzeigen und sogar noch irgendwie eine Produktinnovation. Das ist ja dann
nein, das sind jetzt zwei verschiedene Strategien wären das praktisch, da die Klicks zu kriegen für diese Suchanfragen. Ja. Also entweder oder, klar, wenn es verbinden kannst, wäre noch toller, aber wenn man eins davon macht, wäre das ja schon toll. Übrigens statistisch auch interessant, also ich habe das mal untersucht und angeschaut. Also untersucht habe ich die Top 100 Domains laut Matrix-Tools, die mit der höchsten Sichtbarkeit bei Google, welche da die meisten Mehrfachtreffer haben. Das sind eben eigentlich genau die, eben wo Leute dann irgendwie habitualisiert oder limitiert suchen und fast schon einen Anbieter da irgendwie wollen und wo es dann auch total sinnvoll ist, dass ein Anbieter mehrere Treffer in den Top Ten hat. Also Mehrfachtreffer haben ja oft irgendwie so ein schlechtes Image, so dass man sagt, das ist unsaubere Indexierung, da versteht Google nicht ganz, was deine Hauptseite für das Keyword ist. Wenn das natürlich in den Top Ten stattfindet, dann ist das SERP-Domination und was total toll ist.
Ich wollte gerade sagen, also man hat doch mehr Pixel da.
Und eben gerade bei diesen limitierten und habitualisierten Auswahlentscheidungen hast du eben relativ häufig diese Mehrfachtreffer. Also Wetter.com, die haben nicht selten drei, also Treffer 1, 2 und 3 bei Google.
Also meinst du jetzt nicht irgendwie Mega-Site-Links oder sowas?
Nee, wirklich so richtig Treffer. Organische Treffer. Und das kann man so erklären, wie im Supermarkt zum Beispiel findest du dann irgendwie im Getränkeregal 5 verschiedene Geschmacksrichtungen Coca-Cola. weil die einfach rausgefunden haben, das bringt mehr Deckungsbeitrag pro Stellfläche, als jetzt irgendwie noch eine weitere, weniger bekannte, weniger akzeptierte Marke, Cola-Marke ins Regal zu stellen. Irgendwie Afri-Cola geht vielleicht noch, es gibt ja dann auch noch wesentlich exotischere Marken. Also dann lieber noch irgendwie Coca-Cola, Vanille, koffeinfrei. das findet letztendlich dann noch eher noch Abnehmer als jetzt irgendeine so eine unbekannte Coca-Cola-Marke oder Cola-Marke. Und so ist es eben auch bei den SERPs, dass dann noch ein zweites Format, also von mir aus zum Beispiel bei Wetter, dass du sagen kannst, ich habe hier die das aktuelle Tageswetter und ich habe die 14-Tage-Vorschau für den Ort. Das ist mehr Mehrwert für den Nutzer von einer bekannten, akzeptierten Marke, als irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier noch den 10. anderen Anbieter. Und oder bei Bahntickets, dass man sagt, hier guck mal, das sind die hier kannst du irgendwie die Tickets für Hamburg-München kaufen. Und hier hast du noch eine Sonderseite mit den Angeboten. Die sind dann vielleicht nicht jeden Tag und immer verfügbar. Aber wenn du sagst irgendwie, ich bin variabel, was den Zeitpunkt meiner Reise angeht, ich will vor allen Dingen günstig reisen und ein Schnäppchen machen, das ist dann so mehr dieses Impulsive wieder so ein bisschen auf der Schnäppchenseite. Aber dass man sagt irgendwie reguläres Angebot und Schnäppchenangebot. Oder Apple iPhone, also such mal iPhone, dann hat natürlich Apple die ersten beiden Treffer. Mhm. Das ist einmal das iPhone insgesamt erklärt und dann das iPhone kaufen. Das sind so zwei Suchintentionen. Billy, dann kommt IKEA mit zwei Treffern, das Billy-Regalsystem erklärt und irgendwie Billy-Regal kaufen. Mhm. Also es macht total Sinn, von einer Domain mehrere Treffer anzubieten, wenn es halt diese limitierten Kaufentscheidungen gibt. Das wird jeder Supermarkt so machen, bei seiner Regalplatzoptimierung, mhm, und nichts anderes als Google, ja. Mhm. Und nur von der Anbieterseite muss ich als SEO natürlich sehen, dass ich dann auch mehrere sinnvolle Formate habe und mir die überlege. Also was wäre denn noch so eine Geschmacksrichtung von meinem von meiner Website? Bei Chefkoch kann es zum Beispiel sowas sein wie das Einzelrezept, irgendwie das beste Lasagne-Rezept. Und alle Lasagne-Rezepte, mhm, so zur Auswahl, also Liste oder Einzelrezept. Mhm. Und jede Website, die identifiziert, dass die für viele Keywords rankt, die irgendwie habitualisiert oder limitierte Suchentscheidungen sind, sollte prüfen, haben wir denn nicht das Potenzial, da auch mit mehreren Treffern auf der ersten Seite zu ranken? Und haben wir denn die Formate und welche Formate könnten das sein? Da sind, glaube ich, teilweise eben noch so ungenutzte Potenziale. Also bei der Deutschen Bahn wird zum Beispiel auch nicht so ganz klar, was der Unterschied zwischen dieser Angebotsseite und der anderen ist. Die sehen noch ein bisschen zu ähnlich aus. Ich glaube, auch in Snippets kann man das noch viel deutlicher kommunizieren. Mhm. Also wirklich diese breite Brust und diese Stärke haben zu wissen, irgendwie, hey, ich bin hier dominant im Evoke-Zeitwaden, mhm, und ich habe hier wirklich die Chance auf zwei oder drei Treffer auf der ersten Seite, ne? Genau, und ich würde sagen, mit dieser sensationellen Nachricht verabschieden wir uns heute und wünschen euch gute Zeit und hören uns hoffentlich bald wieder.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.